my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest.
Das Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten. Die Ausgabe am Dienstag, den 20. November, kommt von Querfunk aus Karlsruhe. Am Mikrofon ist Lena. Heute beschäftigen wir uns in Fokus Südwest mit dem Thema Medien. Zuerst kommentiert Ludmilla Elsässer von LoRa, dem freien Radio in München, die Insolvenz der Frankfurter Rundschau. Anschließend berichtet Benedikt Bachmann von Radio Rabe aus Bern in der Schweiz über den neu gegründeten Schweizer Verband für sogenannte Ethnomedien. Die Musik kommt heute von Respect Your Mom vom Album EP. Und wie immer bei Fokus Südwest spielen wir Lieder, die unter einer Creative Commons Lizenz stehen und die ihr daher ganz legal und völlig kostenlos aus dem Internet laden könnt unter jamendo.com. Die Nachrichten. Landes-FDP wählt Dirk Niebel zum Spitzenkandidaten. Villingen-Schwenningen. Der FDP-Parteitag hat am Sonntag den Entwicklungsminister Dirk Niebel zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2013 gewählt. Das berichtete der Südwestrundfunk. Zuvor hatten sich FDP-Landeschefin Birgit Homburger und der frühere baden-württembergische Wirtschaftsminister Walter Döring einen Schlagabtausch um die Spitzenkandidatur geliefert. Rainer Ruf von der Stuttgarter Zeitung kommentierte das als in der jüngeren Landesgeschichte beispiellose Schlammschlacht. Als Döring in einer Rede verkündete, er wäre nicht zur Wahl angetreten, wenn Dirk Niebel kandidiert hätte, schlug Birgit Homburger eben diesen vor und zog ihre Kandidatur zurück. Walter Döring trat daraufhin ebenfalls von der Wahl zurück. Niebel bedankte sich bei Homburger und Döring dafür, dass die FDP nun geschlossen in den Bundestagswahlkampf gehen könne. Boris Palmer ist nicht mehr im Grünen Parteirat. Hannover und Tübingen. Beim Parteitag der Grünen in Hannover ist der Oberbürgermeister von Tübingen, Boris Palmer, bei den Wahlen zum 16-köpfigen Parteirat am Samstag auf dem letzten Platz gelandet. Das sei zu erwarten gewesen, schreibt die Stuttgarter Zeitung. Palmer reagierte enttäuscht und sagte gegenüber dem Südwestrundfunk, er sei ein unbequemer Typ, der Dinge sage, die nicht allen in der Partei gefallen. Manche hätten jetzt wohl ein Ventil dafür gesucht, dass die Partei wahrnehmbar nicht nach links gerückt sei. Palmer ist seit 2006 Oberbürgermeister von Tübingen und hat sich vor allem in den Auseinandersetzungen um das Bauprojekt Stuttgart 21 einen Namen gemacht. Parteiintern war er jedoch in der letzten Zeit immer stärker in die Kritik geraten, weil er sich in Debatten nicht sehr diplomatisch geäußert hatte. Er gehört zum Realo-Flügel der Partei und hat wenig Berührungsängste mit der CDU. Schlecker wird zu Drehpunkt. Stuttgart. Am Samstag haben ehemalige Schlecker-Mitarbeiterinnen in Erdmannhausen bei Ludwigsburg die erste Drehpunkt-Filiale eröffnet. Wie der Südwestrundfunk berichtet, soll Drehpunkt als Genossenschaft funktionieren und an die Stelle der insolventen Drogeriemarktkette Schlecker treten. Das Sortiment soll sich an dem früherer Dorfläden orientieren. Die Schlecker-Filialen waren ein Teil der Versorgung der Landbevölkerung. Mit ihrer Pleite ist vielen Menschen die Möglichkeit genommen worden, ohne größere Schwierigkeiten Dinge des täglichen Bedarfs einzukaufen. Der Drehpunkt-Filiale sollen weitere in Baden-Württemberg folgen. Und wenn sie sich erproben, dann soll das Modell auch auf andere Bundesländer ausgeweitet werden. Politische Vorträge in der Region, die Veranstaltungstipps. Der Kapitallesekreis veranstaltet in der Planwirtschaft am Karlsruher Werderplatz einen Vortrag mit Diskussionen über Außenpolitik und Menschenrechte. Der Vortrag findet am Montag, den 26. November, um 19:30 Uhr statt. Am Donnerstag, den 29. November, findet um 19.30 Uhr im Jubetz in Karlsruhe eine Diskussion über den Verfassungsschutz im Lichte der NSU-Morde statt. Zu Gast ist Heiner Busch, Vorstandsmitglied im Komitee für Grundrechte und Demokratie und Redakteur der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei. Nazis voll aufs Maul, Antifa und Männlichkeit. Unter diesem Titel veranstaltet die Gruppe Input Mannheim einen Workshop zum Thema Gender in der Antifa. Das Ganze findet am kommenden Donnerstag, 22. November um 19 Uhr im ZEP, dem studentischen Freiraum Zeppelinstraße 1 in Mannheim statt. Mit dem Aus der Frankfurter Rundschau, die am 1. August 1945 die zweite Lizenz einer deutschen Tageszeitung nach dem Krieg erhalten hat, hat der Meinungsmainstream in der Presselandschaft einen weiteren Sieg errungen. Der Niedergang der Frankfurter Rundschau ist exemplarisch für den Niedergang des Journalismus insgesamt. Das findet zumindest Ludmilla Elsässer von Radio Lora aus München. Ein Kommentar.
Was die Frankfurter Rundschau tatsächlich in die Insolvenz getrieben hat. Von Wolfgang Lieb. Mit personellen Kahlschlägen allein lässt sich ein Zeitungsverlag nicht retten. Und ohne eine eigenständige Redaktion lässt sich keine profilierte Tageszeitung halten. Die Umsatzverluste im Anzeigegeschäft bei den Printmedien sind nicht bestreitbar. Aber der Verlust der verkauften Auflage war die entscheidende Ursache für den Niedergang dieser Tageszeitung. Zuerst sinkt die verkaufte Auflage einer Zeitung und dann sinken auch die erzielbaren Anzeigenpreise. Eine Zeitung, die im Wesentlichen nur noch aus einem geborgten Mantel besteht, kann auf Dauer nicht mehr verhüllen, dass unter dem Mantel kaum noch eigenständige Inhalte stecken. Die Frankfurter Rundschau hat neben den anderen überregionalen Zeitungen weitgehend ihre eigene Stimme verloren. Dieser Verlust war ein sich seit Jahren hinziehendes Trauerspiel, das nun durch die Insolvenz sein Ende gefunden hat. Mit dem Aus der Frankfurter Rundschau, die am 1. August 1945 die zweite Lizenz einer deutschen Tageszeitung nach dem Krieg erhalten hat, hat der Meinungsmainstream in der Presselandschaft einen weiteren Sieg errungen. Der Niedergang der Frankfurter Rundschau ist exemplarisch für den Niedergang des Journalismus insgesamt. Die Geschäftsführung der Druck- und Verlagshaus Frankfurt am Main GmbH, Frankfurter Rundschau, hat gestern beim Amtsgericht Frankfurt am Main Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens gestellt. Die Hauptgesellschaft M. Dumont Schauberg, kurz MDS, 51% der Anteile und die SPD Medienholding Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft, kurz DDVG, 40% der Anteile, erklärten eine sich nunmehr abzeichnende dauerhafte Finanzierung hoher Verluste sei sowohl für MDS als auch die DDVG nicht länger darstellbar. Seit Jahren gab es in der Frankfurter Rundschau eine Sparrunde nach der anderen. Im Jahr 2000 waren noch 1650 Mitarbeiter beschäftigt. Nach der Rettung durch die SPD Medienholding im Jahr 2004 waren es noch 1110. Und als der Retter Dumont Schauberg 2006 als neuer Mehrheitsgesellschafter einstieg, blieben noch 730 Mitarbeiter. Derzeit sind es noch 487, die von dem Insolvenzantrag geschockt wurden. Auch die Redaktion der Frankfurter Rundschau erlitt einen personellen Kahlschlag nach dem anderen oder die Redaktionsmitglieder gingen in einer Dumont-Redaktionsgemeinschaft auf. Seit 2 Jahren kommen die meisten überregionalen Inhalte von einer gemeinsamen Redaktion mit der Berliner Zeitung. Seit dem vergangenen Jahr wird auch der überregionale Teil in Berlin produziert, die ebenfalls zu der Verlagsgruppe M. Dumont Schauberg gehört. Die dort ansässige Dumont-Redaktionsgemeinschaft beliefert das Blatt, wie den Kölner Stadtanzeiger und die Mitteldeutsche Zeitung, mit politischen Berichten von bundespolitischer Bedeutung. Auch die verbliebenen Redaktionsmitarbeiter aus den Ressorts Wirtschaft, Feuilleton und Sport wurden mehr und mehr nach Berlin abgezogen oder schieden aus. In Frankfurt verblieb letztlich nur noch die Lokalredaktion, die Berichterstatter über die Frankfurter Eintracht und einzelne Autoren aus der Stammmannschaft. Der Rest wurde in einen nicht tarifgebundenen Pressedienst und in einen Frankfurter Rundschau Publishing ausgelagert. Die Frankfurter Rundschau war über ein Jahr sogar ohne eigenen Chefredakteur. Man glaubt, dass mit immer weniger Menschen, die an der Erstellung einer Zeitung beteiligt sind, wieder schwarze Zahlen geschrieben werden könnten. Wenn man aus diesem Niedergang einer Tageszeitung eine Lehre ziehen kann, dann diese. Mit personellen Kahlschlägen allein lässt sich ein Zeitungsverlag nicht retten. Und ohne eine eigenständige Redaktion lässt sich keine profilierte Tageszeitung halten. Die Erwartung, dass sich die Umstrukturierungen, die Verluste des Druck- und Verlagshauses der Frankfurter Rundschau verringern würden, erwiesen sich als Illusion. Der Gürtel wurde enger geschnallt, ohne dass bemerkt wurde, dass die Luft zum Atmen ausging. Außer dem scheinheiligen Dank der Hauptgesellschafter für Gehaltsverzichte, Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen und Flexibilität ist den Mitarbeitern nichts geblieben. Die Verluste wurden nicht geringer und beliefen sich angeblich in den vergangenen Jahren auf jeweils um die 20 Millionen Euro. Allein in diesem Jahr seien 16 Millionen Verluste aufgelaufen und gegenüber dem Vorjahr rund 15% weniger Vermarktungserlöse zu verzeichnen gewesen. Der Zwitter zwischen Lokalzeitung mit überregional produziertem Mantel war nicht überlebensfähig. Als Grund für die Zahlungsunfähigkeit werden die massiven Umsatzverluste im Anzeigen- und Druckgeschäft in der ersten Hälfte des laufenden Jahres genannt. Viel weniger als über die wirtschaftlichen Verluste im Werbegeschäft wird allerdings darüber gesprochen, dass über die gesamte Phase dieser Kahlschlagpolitik die Auflage der Frankfurter Rundschau sich von 190.000 auf 118.000 nahezu halbierte und der Einzelverkauf drastisch einbrach. Nach Angaben des Mediendienstes Media lag er im dritten Quartal 2010 nur noch bei etwas über 17.000 Exemplaren. Nun ist es kein Geheimnis, dass Umsatzverluste im Anzeigengeschäft bei einer Zeitung unmittelbar mit deren Auflage zusammenhängen. Je kleiner die Auflage, desto geringer der Preis für eine Anzeige. Zuerst sinkt die verkaufte Auflage einer Zeitung und dann sinken auch die erzielbaren Anzeigepreise. Unstreitbar haben alle gedruckten Medien durch die Wirtschaftskrise, aber auch durch die zunehmende Konkurrenz mit den elektronischen Medien und ein Stück weit auch durch die Internetangebote Umsatzverluste im Anzeigengeschäft hinnehmen müssen. Doch zumindest die auflagenstarken überregionalen Zeitungen, zu denen einst die Frankfurter Rundschau auch gehörte, schreiben keineswegs schlechte Zahlen. Der Axel Springer Verlag vermeldet gerade dieser Tage Umsatz- und Gewinnsteigerung. Auch die mit Informationen zurückhaltende SWMH, Südwestdeutsche Medienholding, der Hauptanteilseigner der Süddeutschen Zeitung, schreibt schwarze Zahlen. Selbst der Mehrheitseigner der Frankfurter Rundschau, die Mediengruppe M. Dumont Schauberg, konnte im letzten Jahr den Jahresumsatz auf 711 Millionen Euro steigern und erzielte 2010 einen Gewinn von über 20 Millionen. Die Umsatzverluste im Anzeigengeschäft bei den Printmedien sind nicht bestreitbar, aber das Aus für die Frankfurter Rundschau ist der Beweis dafür, dass der Verlust der verkauften Auflage die entscheidende Ursache für den Niedergang einer Zeitung ist. Eine Zeitung, die im Wesentlichen nur noch aus einem geborgten Mantel besteht, kann auf Dauer nicht mehr verhüllen, dass hinter dem Mantel kaum noch eigenständige Inhalte stecken. Die Frankfurter Rundschau war seit 1964 mein nahezu täglicher Begleiter. Bis heute bin ich noch Abonnent. Aber das bin ich seit geraumer Zeit nur noch aus geradezu biografischer Verbundenheit. Als gleichzeitig Bezieher des Kölner Stadtanzeigers hatte mir die Frankfurter Rundschau seit M. Dumont-Schauberg die Mehrheit übernommen hat, in der überregionalen Berichterstattung kaum noch etwas Zusätzliches zu bieten. Genauso wird es den Lesern der Berliner Zeitung gegangen sein. Was aber noch entscheidender ist, die Frankfurter Rundschau hat neben den anderen überregionalen Zeitungen weitgehend ihre vernehmbare eigene Stimme verloren. Der Auslandsteil der Zeitung hat sein früheres Profil einer engagierten und kritischen Berichterstattung aus den Krisengebieten und aus den sich entwickelnden Armländern abgeschliffen. Die Frankfurter Rundschau war eine Plattform für wichtige gesellschaftliche Debatten. Die Dokumentationsseiten stapelten sich vor Jahren noch auf meinem Schreibtisch. In den letzten Jahren habe ich nur noch ganz selten eine Seite herausgerissen. Die Frankfurter Rundschau bot Foren für zentrale politische Themen. Heute ist alles auf Tabloid-Format heruntergebrochen. In England wird dieses Format zu Recht den Boulevardzeitungen zugeordnet. Die Frankfurter Rundschau war in studentischen und in Lehrkreisen weit verbreitet, weil sie auf der wöchentlichen Seite aus Schule und Hochschule wie keine andere Zeitung Bildungsthemen behandelte. Die Debatten innerhalb der Gewerkschaften kamen immer weniger vor und die Emanzipationsbewegung der Frauen verlor ein Sprachrohr. Fundierte kritische Analysen waren immer seltener zu finden. In der Sozialpolitik machte die Frankfurter Rundschau die Agenda-Politik bis auf rare kritische Einwände mit. Sie verstand sich, anders als zu Zeiten von Rolf Dietrich, Blecki Schwarz, schon lange nicht mehr als plurales wirtschaftspolitisches Gegengewicht zum gelben Wirtschaftsteil der FAZ oder zur neoliberalen Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Ja, es gab sie noch, vereinzelt, die kritischen Stimmen, wie die von Robert von Heusinger, von Markus Sivers, Stefan Hebel und einige anderen, aber nahezu alles andere konnte man auch ausführlich in der FAZ oder in der SZ nachlesen. Die Frankfurter Rundschau suchte keine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Kampfblatt des chauvinistischen Konservatismus der Welt mehr. Die ökologisch und grün Engagierten landeten bei der flapsigen Taz. Statt sich engagiert den konkreten Problemen der jüngeren Leserinnen und Leser anzunehmen, baute man auf ein Boulevardformat und auf Apps. Gerade so, als könnten äußerer Schein und moderner Medienschnickschnack Inhalte ersetzen. Man nahm linksliberalen Leserinnen und Lesern ihre publizistische Heimat gerade so, als gäbe es diese Leserschaft nicht mehr. Ich könnte viele weitere Verluste aufzählen, die mich enttäuscht haben. Es war ein schleichendes Trauerspiel, das mit dem anstehenden Aus der Frankfurter Rundschau nun seinen Endpunkt findet. Diese publizistischen Verluste sind am wenigsten den Journalisten der Frankfurter Rundschau anzulasten. Viele sind ausgeschieden und man hat ihre Kompetenz nicht mehr ersetzt. Klar ist auch, dass je weniger Personal, umso breiter und weniger tiefschürfend die Berichterstattung. Wenn man heute in der FAZ die vielen hämischen Kommentare über die Insolvenz der Konkurrenzzeitung liest, dann erkennt man mit Schrecken, wie gering bei uns noch die Meinungsvielfalt in der öffentlichen Debatte geschätzt wird. Mit dem Niedergang der Frankfurter Rundschau, die am 1. August 1945 die zweite Lizenz einer deutschen Tageszeitung nach dem Krieg erhalten hat, hat der Meinungsmainstream in der Presselandschaft einen weiteren Sieg errungen. Wenn sich die anderen Verleger der Tageszeitung nun die Hände reiben mögen, dass ein Konkurrent abgewürgt worden ist, dann sollten sie sich nicht zu früh freuen. Der Niedergang der Frankfurter Rundschau ist exemplarisch für den Niedergang des Journalismus insgesamt. Es wird auch aufgrund von Arbeitsverdichtung nur noch nachgeschrieben, was die anderen schreiben. Der Kampagnenjournalismus greift so immer mehr um sich. Es wird immer weniger eigenständig recherchiert. Die Überzahl der Lobbyisten, sogenannte Think Tanks und der Public Relation Agenturen, bestimmt immer mehr die Themen und Inhalte der Medien. Die von den elektronischen Medien ausgehende Personalisierung von Politik und das dort gepflegte Kurz und Klein der Berichterstattung greift immer mehr um sich. Das Aktuelle gewinnt immer mehr Überhand vor dem Wichtigen. Die Betrachtungsweisen werden damit immer oberflächlicher. Es gibt immer mehr Einheitsbrei und damit für die Leser und Leserinnen immer weniger Grund, sich überhaupt eine Zeitung zu kaufen. Die Presse verliert ihre Wächterrolle und damit ihre gesellschaftliche und demokratische Bedeutung. Die SPD Medienholding sieht diesem Verlust tatenlos zu. Wenn Verleger diesem Niedergang mit Sparrunden und personellem Kahlschlag begegnen wollen, dann sollten ihnen die tatsächlichen Hintergründe der Insolvenz der Frankfurter Rundschau ein warnendes Beispiel sein. Die Belegschaft der Frankfurter Rundschau will alles dafür tun, dass die Geschichte dieser traditionsreichen Zeitung weitergeht. Ich werde mein Abonnement nicht kündigen, denn die Hoffnung stirbt zuletzt. Doch groß ist meine Hoffnung nicht.
Die Insolvenz der Frankfurter Rundschau kommentierte Ludmilla Elsässer von Radio Lora aus München. Wenn man in der Schweiz von gedruckten Medien spricht, dann sind das Tageszeitungen wie der Bund, der Tagesanzeiger oder das St. Gallner Tagblatt. Aber auch Zeitschriften wie der Beobachter oder die Schweizer Familie. Von Ethnomedien, von Zeitungen von und für Migrantinnen und Migranten weiß hingegen kaum jemand etwas. Man spricht auch nicht darüber. Doch es gibt sie und für die ausländische Bevölkerung ist sie in doppelter Hinsicht wichtig. Und jetzt organisieren sie sich neu im Verband Schweizer Ethnomedien. Mehr dazu im folgenden Beitrag von Benedikt Bachmann von Radio Rabe aus Bern in der Schweiz.
Kennen Sie La Pagina? Nicht? Dann sind Sie vermutlich auch nicht aus Italien in die Schweiz eingewandert. Denn La Pagina ist eine vielgelesene Zeitung der italienischsprachigen Einwanderungsbevölkerung. Dazu Ursula Dubois, Präsidentin des Verbandes Schweizer Ethnomedien.
Sie hat wahrscheinlich eine Auflage von 60 bis 100.000 Exemplaren und die wird von 3, 4, 5 Personen pro Nummer gelesen. Das ist, die werden wirklich gelesen.
Mit dieser Größe erreicht sie ein ordentliches Publikum. Diese Größe hätte auch durchaus ein größeres Potenzial für Inserate. Zur Bedeutung der Schweizer Ethnomedien meint Ursula Dubois.
In der Schweiz gibt es rund 2 Millionen Menschen mit einem Migrationshintergrund. Das sind potenzielle Leser von Medien, die produziert werden von Migrantinnen für Migrantinnen. Und es gibt mindestens, ja, ich würde sagen, 100, 120 solcher Medien. Das ist natürlich ein echtes Marktpotenzial. Auch wenn diese Medien eigentlich von der Schweizer Gesellschaft kaum wahrgenommen werden.
Die meisten dieser Zeitungen oder Zeitschriften werden von Freiwilligen gemacht. Eingewanderte Journalistinnen und Journalisten schreiben in ihrer Muttersprache für ihre Landsleute. Finanziert werden diese Medien hauptsächlich über Mitgliederbeiträge. Ein kleiner Teil sind Inserate. Nur wenige dieser Medien können es sich leisten, ihre Schreiberlinge zu bezahlen. Ein Beispiel ist die vorhin beschriebene italienische Zeitung La Pagina. Dazu Ursula Dubois.
Die Pagina kann ihre Mitarbeitenden bezahlen. Natürlich gibt es auch hier einige, die mit kleinen Pensen arbeiten. Aber die kann einen Teil der Mitarbeitenden bezahlen, auch weil sie groß genug ist. Und die wirklich eine Alternative ist auch der Information für italienischsprachige Leute in der Schweiz.
Diese Ethnomedien schließen sich jetzt neu zu einem Verband zusammen, zum Verband der Schweizer Ethnomedien. Das ist sicher keine leichte Aufgabe, weil da verschiedenste Kulturen und Sprachen, aber auch verschiedenste Modelle, wie solche Medien funktionieren, vereint werden. Ursula Dubois beschreibt das Vereinende folgendermaßen.
Wir möchten auf der einen Seite erreichen, dass diese Medien in der Schweizer Öffentlichkeit sichtbarer werden. Dass man sie wirklich auch wahrnimmt als das, was sie sind. Sie sind nämlich ein Teil des Integrationsmechanismus von Migrantinnen und Migranten in der Schweiz. Es ist also nicht so, dass Migrantinnen, die jetzt diese Ethnomedien lesen, damit quasi desintegriert werden, sondern die werden ja hier produziert und berichten sowohl über die Herkunftsländer als auch über die Schweiz. Diese Medien sind ja auch ein reales Potenzial für die Schweizer Wirtschaft. Wenn man heute Autos verkaufen will, muss man sie auch an die türkische Gemeinschaft verkaufen, man muss sie auch an die albanische Gemeinschaft verkaufen. Und diese Medien sind emotional ein Ort, wo die albanische Gemeinschaft oder die türkische Gemeinschaft präsent ist, auch emotional. Und wenn man sie abholen will, kann man sie da wunderbar abholen. Und damit könnten diese Medien sich auch finanziell etwas besser positionieren und entsprechend das auch einsetzen zur Qualitätssteigerung, zum Ausbau und zur Verbesserung ihrer eigenen Leistungen.
Möchten denn die Ethnomedien in Zukunft in der Schweizer Medienpolitik mitmischen? Dazu Ursula Dubois.
Aber sicher. Also was heißt dann aktive Medienpolitik, wenn wir uns sicher äußern zu medienpolitischen Fragen?
Sagt Ursula Dubois. Sie ist Präsidentin des Verbandes Schweizer Ethnomedien. Weitere Informationen findet ihr im Internet unter ethno-media.ch. Das war Fokus Südwest, das Infomagazin freier Radios aus dem Südwesten. Die nächsten Ausgaben könnt ihr am Donnerstag und am Montag hören, diesmal von Radio Dreieckland aus Freiburg und von Störfunk aus Schwäbisch Hall. Alle Sendungen von Fokus Südwest könnt ihr auch nachhören, und zwar im Internet unter freie-radios.net/fokussüdwest. Am Mikrofon verabschiedet sich Lena vom Querfunk aus Karlsruhe.